wie stark ein Hirntumor, also ein maligner primärer Hirntumor, das ganze Leben beeinträchtigt. Dazu gibt es sogar einen guten Spielfilm. Das ist dieser Film hier, Halt auf freier Strecke. Die Erkrankung des Gehirnes betrifft ja je nach Tumorlage mehr oder weniger alle Systeme, und die Patienten haben sich also mit kognitiven Defiziten und mit motorischen Defiziten und mit endokrinologischen Defiziten und durch die Therapie mit den entsprechenden Komplikationen, sprich oft mit einem ganz erheblichen iatrogenen Cushing-Syndrom, auseinanderzusetzen. Und zum Glück gibt es eben nicht ganz, ganz viele Patienten. Und nachdem der Professor Krevenna mich gebeten hat, dazu zu sprechen, haben wir also geschaut, was gibt es zur Rehabilitation der Hirntumore und was können wir dazu beitragen. Und dazu möchte ich also zuerst kurz zur Inzidenz der Hirntumore sprechen, wie viele Patienten leben unter uns, die davon betroffen sind, und dann von drei Pilotprojekten, die wir in diese Richtung gemacht haben, kurz berichten. Sie sehen, die primären Hirntumore, die Gliome, betreffen in eher, also auch das höhere Erwachsenenalter, aber auch junge Patienten, und wir haben insgesamt ca. 1500 neu diagnostizierte Patienten pro Jahr. Das sind ungefähr 350 Glioblastome und viel weniger solche niedriger maligne Hirntumore, viele Patienten mit Meningiomen, die hier auch also entsprechende Defizite oft haben. Und das sind eigentlich die Patienten, mit denen man es dann in der Praxis zu tun hat. Und auch diese hier, weil diese Patienten haben oft ein mittleres Überleben von über 20 Jahren und müssen ja in dieser Zeit auch damit zurechtkommen. Die häufigsten Hirntumore, das Glioblastom, hat eine insgesamt schlechte Prognose. Wir haben in Österreich ca. 350 neue Fälle pro Jahr und die Patienten leben jetzt immer länger, bei uns im Schnitt jetzt über 2 Jahre mit dem Glioblastom. Und sie haben oft sehr viele Symptome, die sich auf den Tumor selbst beziehen, auf Spätfolgen der Therapie, die wir ihnen geben müssen, damit sie mit der Situation überhaupt überleben können, also Nebenwirkungen der Strahlentherapie und der Chemotherapie und dann auch psychologische Nebenwirkungen von einer so schweren und in meisten Fällen immer todbringenden Erkrankung betroffen zu sein. Also wie schaut die Ausgangslage aus? Wir haben uns, und dazu gibt es also sonst keine Daten überhaupt in der Literatur, beschäftigt mit, wie schaut die Muskelkraft aus bei den Patienten, die ja als erste Therapie sehr oft lange und ziemlich hochdosiert Cortison bekommen und mit allen entsprechenden Nebenwirkungen. Und die Moral von der Geschichte ist, nicht reflexartig, wenn Sie einen Hirntumorpatienten sehen, dem gleich einmal 3x4 Milligramm Dexamethason zu verschreiben, in der Hoffnung, dass dann alles besser wird. Es wird alles dies mit Sicherheit schlechter, und ob Sie irgendetwas besser machen, das ist also sehr fraglich. Der Dr. Kailani hat dann sehr methodensicher die Muskelkraft bei den Patienten untersucht, und wir haben also 24 Patienten, wo wir 2 Messungen nach der konkomitanten Radiochemotherapie hatten. Wir haben also auch die Kraft im Oberschenkel gemessen und die Faustschlusskraft, und das Ergebnis war, dass also schon ganz kurz nach der Diagnose, also unmittelbar nach der Operation, die Patienten nicht einmal 40% der Kraft in der Oberschenkelmuskulatur hatten, eines altersgematchten Normalkollektivs, dass sich in den 3 Monaten, die wir sie beobachtet haben, kein Muskelaufbau erzielen hat lassen. Der Muskelabbau war umso stärker, je höher der BMI war. Und das heißt also, dass man aktiv etwas tun muss, um die Muskelkraft zu erhalten, sprich um dem Patienten überhaupt noch das Aufstehen aus dem Sitzen zu ermöglichen. Noch ein schwierigeres Thema ist also die kognitive Rehabilitation. Bisher hat man sich oft damit getröstet, dass das sowieso nicht notwendig ist, weil die Patienten sowieso nichts mehr davon haben aufgrund der relativ begrenzten Überlebenszeit. Und wir haben die Patienten trotzdem eingeladen, an einem Gedächtnistraining teilzunehmen, über 10 Wochen, jeweils 2 Stunden in der Gruppe, damit wir eben dieses Netzwerk, so artig, im Gehirn fördern können. Das soll also, diese Small World Netzwerke sind also so, wie das gesunde Gehirn organisiert ist, und da wollen wir also hin, da kommt die Organisation sehr schnell hin, überzeugen, dass da etwas nicht gut geht bei den Patienten, kann man sich am besten, wenn man die Patienten solche komplexen Bilder beschreiben lässt und ihnen das vorlegt. Also dieses Bild hat meine Auffassung von, wie die Kognition beschaffen ist, bei einem Menschen radikal verändert. Und was haben wir erzielen können? Sie sehen hier die Ergebnisse der Gruppe. Die meisten Striche sind also doch nicht ganz gerade geblieben, sondern haben also doch eine gewisse Besserung gezeigt. Und das sind jetzt Bilder von einem Leuchtturm der Neurochirurgie, dem Professor Dufault, der bei niedermalignen Gliomen sehr nach der Funktion reseziert. Und Sie sehen, der hat hier reseziert bei den Patienten das, was wir alle gelernt haben, wo eloquente Areale sind, motorische Region, Sprachregion, Sehkortex, ohne dass es bei den Patienten zu Ausfällen gekommen sind, weil er also nur Wachoperationen macht und immer während der Operation stimuliert und dann schaut, wie weit er gehen kann, und somit erzielt er dann Überlebenszeiten über 30 Jahre. Es gibt auch sogar im JCO eine Studie, wo über 200 Gliompatienten gescreent worden sind, ob sie ein mildes kognitives Defizit haben, das heißt in 4 von 20 Testen eine Abweichung, die größer war als die Standard Deviation, und denen dann entweder ein kognitives Training, so ähnlich wie das, was wir mit den Patienten gemacht haben, oder eine Warteliste-Position dann randomly assigned wurde. Und Sie sehen im nächsten Tier, dass doch auch bei den meisten Patienten diese gelben Pfeile in fast allen Tests haben die dann eben besser abgeschnitten als die Kontrollgruppe, die auf der Warteliste war. Das heißt, es lässt sich sogar bei Patienten, die eine organische Erkrankung des Hirns haben, bleibende und dauernde Verbesserungen erzielen. Und wir haben auch noch angeschaut, wie geht es unseren Langzeitüberlebern. Das sind Leute, die es eigentlich gar nicht gibt. Die leben nach einem Glioblastom über 4 und 5 Jahre. Die gibt es eigentlich nicht. Die Krankenkasse ist oft ganz verwundert, wenn sie so jemanden einen MR bewilligen sollen. Und wir sind ganz stolz auf unsere Langzeitüberleber, weil Sie sehen, die haben alle zu Hause gelebt, niemand in einem Pflegeheim, und 4 hatten sogar einen Job. Und wir haben also gesehen, sie haben durchaus Störungen gehabt, die waren aber meistens nicht ganz so schlimm, und sie waren independent in ADL und IADL, die meisten. Und wir messen das also mit so einem computerbasierten Kognitionstest, wo die Patienten, der den Vorteil hat, dass die Patienten nicht sehen, wie sie dabei abschneiden, und das Programm sie immer lohnt, wenn ein Test fertig ist. Also das ist viel besser, als wenn sie mitkriegen, dass sie irgendetwas nicht mehr können, was sie vor ein paar Monaten noch konnten. Das sind also jetzt unsere Langzeitüberleber, und die sind in vielen Domänen im niedrigen normalen Bereich, wären also durchaus einer Rehab zugänglich. Und worüber beschweren sie sich? Über Fatigue Und wo finde ich es denn jetzt? Also jedenfalls, es ist Financial Difficulties. Da ist also der Balken von den Patienten in weitaus schmerzhafteren, also gegenüber der Referenz deutlich erhöht. Diese Leute sind also in unserem Sozialsystem nicht vorgesehen, dass die überhaupt noch leben. Die kriegen keinen Job und die kriegen auch keine adäquate Disability Pension bei uns, weil das oft sehr schwierig ist und die sind nicht imstande, solche administrativen Hürden zu überwinden und sich das zu erstreiten. Das Fazit ist, sogar in einer so schwierigen Situation lohnt sich die Rehabilitation, sie ist sogar dringend nötig und sie ist multimodal notwendig, sowohl in körperlicher Hinsicht, also Kraft und Gelenkigkeit und Koordination und kognitiv. Und die meisten Patienten profitieren messbar von solchen Maßnahmen. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich zeige Ihnen hier nur, was mit unseren jungen Patienten ist, also dass die auch so gut wie alle ihre Jobs verlieren, wenn sie so eine Diagnose bekommen. Und damit bin ich mit meinen Ausführungen zu Ende. Vielen Dank.